Kommen wir dem Buch Richter zum zweiten Abschnitt, zu unserem größeren Teil. Und zwar von Kapitel 1, Vers 17 bis 19.
Bitte?
Ich weiß nicht. Aber fehlen noch Blätter? Juda aber zog hin mit seinem Bruder Simeon, und sie schlugen die Kanaaniter, welche in Zephat wohnten, und vollstreckten an ihnen den Bann und nannten die Stadt Horma. Dazu eroberte Juda Gaza samt seinem Gebiet und Askalon samt seinem Gebiet und Ekron samt seinem Gebiet. Und der Herr war mit Juda, so dass er das Gebirge eroberte. Aber die Bewohner der Ebene vermochte er nicht zu vertreiben, denn sie hatten eiserne Wagen. Wir haben hier jetzt etwas, ich habe es ja schon mal erklärt, das Buch der Richter ist eigentlich letztendlich das Buch des Kampfes, sein geistliches Stand vor Gott zu halten. Und alles, was Israel im Buch Josua empfangen hat, Sieg über Sünde, hat seine Berufung angetreten, wird jetzt, man sieht es auf der ersten Seite leider noch nicht so deutlich, wird jetzt gefährdet. Und zwar, wir sehen ja noch am Anfang wunderbar, Juda soll ausziehen, Juda greift an. Man sieht hier, wie die geistliche Linie noch die Oberhand behält. Allerdings sieht man schon bei der Tochter Aksa, dass sie vom Esel springt, das heißt, dass sie die geistliche Linie verlässt. Man sieht aber die Eroberung Jerusalems. Man sieht, wie hier mit den Kenitern eine vernünftige Basis ist, zusammenzuleben. Und es geht eigentlich so weiter. Man denkt, wo ist ein Problem? In diesem Buch geht es einfach so weiter. Und dann, wenn die Gläubigen denken, das ist kein Problem, dann wird es gefährlich. Und das ist genau, was hier der Fall ist. Wir haben hier sofort wieder Juda und Simeon, die zwei Brüder. Ich möchte es mal so ausdrücken, die zwei geistlichen Stämme Israels. Die zwei Stämme, Juda ging ja vorher schon voran, die jetzt einfach das geistliche Leben weitertreiben. Und das ist etwas Hochinteressantes für geistliches Leben. Auch in Zeiten beginnenden Abfalls, gibt es in der Regel immer noch geistliche Menschen, die, ich sag's nochmal, die geistliche Grundlinie weiter forttreiben. Das ist normal. Ein Abfall kommt nie aus heiterem Himmel. Wir werden das nachher sehen, wie es Schritt für Schritt bergab geht, sondern auch in der Zeit des Abfalls hat es letztendlich geistlich gesinnte Gläubige. Das ist normal. Das heißt, es gibt nie, das ist ganz wichtig zu begreifen, es gibt nie einen Gesamtabfall. Das ist immer nur das Endresultat, sondern es beginnt immer inmitten einer geistlichen Linie abzubröckeln und schwierig zu werden. Und hier haben wir jetzt Juda und Simeon, die greifen da. Wir sehen da noch Herr Josef, aber da kommt schon Manasse. Das heißt, es geht jetzt Schritt für Schritt und zwar immer regelrechte Wechselspiel. Ich habe es in meiner Bibel immer so gemacht, wenn die geistliche Linie siegt, dann war es rot, wenn die böse Linie siegt, habe ich es blau gemacht. Und wenn ich jetzt bloß auf meine Bibel drauf gucke, dann sehe ich dauernd blau, blau, rot, blau, rot, blau, rot im Wechsel. Und das ist genau das, was ein Zeichen des Abfalls ist. Es ist noch eine grundgeistliche Linie da, aber jetzt kommt ein Wechselspiel. Ein dauerndes Auf und Ab von Linie, auch von geistlichen Grundlinien. Einmal hat die eine Oberhand, einmal die andere. Wir werden aber nachher gleich sehen, wo eigentlich das Problem für uns, die wir ja geistlich sein möchten, beginnt. Und zwar, es heißt hier, Juda zieht hin mit seinem Bruder Simeon. Und das ist die wahre Gemeinschaft des Glaubens, wo zwei Männer, die Gott dienen, in dem Fall ein Bild für zwei Gruppen von Gläubigen, einfach Gott wirklich dienen, obwohl sie nicht die allem gleich sind. Das muss gar nicht sein. Sondern entscheidend ist die gleiche Grundausrichtung. Wenn man jetzt Juda anguckt, Juda heißt Gepriesener, Simeon heißt Erhörung. Man sieht ja schon vom Namen her die geistliche Ausrichtung. Sie sind zwei echte Brüder und zwar, wir sehen das nachher, sie sind nämlich von der Rechten geboren. Und das ist schon mal der entscheidende Punkt, das werden wir nachher sehen, dass man von der Rechten geboren ist. Und hier geschieht wieder etwas. Das ist etwas vom Erquickendsten, was im Reiche Gottes gibt, wenn es funktioniert. Und ich möchte es vorab lesen. Umso schlimmer ist eigentlich, wo wir am Schluss sind, auch mit Juda und Simeon. Lesen uns den Psalm 133, ein ganz kleiner Psalm. Aber der Psalm 133 charakterisiert das, was mit Juda und Simeon der Fall war. Dort heißt es, ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beisammen wohnen. Wie das feine Öl aus dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions. Denn da selbst hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Hier haben wir diese Gemeinschaft. Judah und Simeon, obwohl sie nicht gleich sind, sie ziehen am gleichen Strang, sie haben genau das Gleiche, sie sind fein und lieblich als Brüder beieinander. Von ihrem Haupt, vom Herr Jesus, fließt das feine Öl herab bis in den Saum der Kleider. Das heißt, da ist wirklich, ich sag's mal, Hilfe von Gott her, das sind Menschen, die dem Herr Jesus wirklich vertrauen, die seine Kraft, seine Hilfe erfahren da im Alltag. Und dort ist der Segen des Herrn, dort ist Leben in Ewigkeit. Das sind wahrhaft wiedergeborene Gläubige, die Gott dienen, ihre richtige Gemeinschaft. Simeon, von dem heißt er, war in Mitte des Erbteils Josuas. Da gab es keine Neiderei, da gab es keinen Eifersucht, die waren miteinander. Und Simeon war mittendrin, im Zentrum Judas. Und das Interessante ist, Judas, der priesterlich Gesinnte, der kann es auch ertragen, wenn er nicht im Mittelpunkt steht. Das ist hier hochinteressant, mittendrin ist nämlich Simeon. Wenn wir Josua 19 nochmal einen kurzen Rückblick uns erlaubt, Josua 19, Vers 1, dort heißt es, danach fiel das zweite Los auf Simeon für den Stamm der Kinder, Simeon nach ihren Geschlechtern, und ihr Erbteil befand sich inmitten des Erbteils der Kinder Juda. Und hier sieht man, wie man geistlich gesinnt vorwärts gehen kann, auch wenn man nicht unbedingt im Mittelpunkt steht. Das ist ein wichtiger Punkt im Geistlichen. Sondern Juda war von der Grundhaltung her einfach geistlich gesinnt und damals funktioniert. Wenn man zuerst zu Juda geht, Juda ist ja der, der zuerst im Richter genannt wird, und hier heißt, Juda zog hin mit seinem Bruder Simeon. Und zwar in der geistlichen Kampf. Juda ist immer ein Bild, es heißt ja praktisch letztendlich, das Heil kommt aus den Juden. Juda ist der Stamm der wahren Gläubigen. Der Jesus kommt aus dem Stamm Juda. Wenn ihr da hinter den Stammbaum mal herguckt, ihr habt hier die Messias-Linie, die Linie der wahren Nachfolger Jesu Christi. Jetzt im geistlichen Bereich, hier sieht man jetzt die Grundbedingungen, wie man als wahrhaftiger Gläubiger Gott dienen kann in diesem Stamm. Die möchte ich nochmals in unserer Erinnerung zurückrufen. In 1. Mose 29, 31 bis 35. Als aber der Herr sah, dass Lea verhasst war, machte er sie fruchtbar und Rahel unfruchtbar. Und Lea empfing und gebar einen Sohn, den hieß sie Ruben. Denn sie sprach, weil der Herr mein Elend angesehen hat, so wird mich nun mein Mann lieben. Und sie empfing abermals und gebar einen Sohn und sprach, weil der Herr gehört hat, dass ich verhasst bin, so hat er mir auch diesen gegeben. Sie hieß ihn Simeon. Sie empfing aber und gebar einen Sohn, und zwar sie empfing abermals und sprach, nunmehr wird mein Mann mir anhänglich sein, denn ich habe ihm drei Söhne geboren, darum nannte sie ihn Levi. Sie empfing wieder und gebar einen Sohn und sprach, nun will ich den Herrn preisen, darum hieß sie ihn Juda. Und sie hielt ihn mit Gebären. Und das ist interessant, die drei von der Rechte, diese vier von der Rechte Geborenen, das sieht man was Hochinteressantes. Lea war die richtige Frau. Gab es vom Recht her keine Frage. Das, was der letztendlich der Jakob dann angestellt hat, das war teilweise sehr fragwürdig, und das ist interessant, wenn ihr mal nachstudieren wollt, was mit den Stimmen der, von der richtigen Geborenen geschah, was von den, mit den Stimmen von der Falschen, von den Mägden, die aus der Knechtschaft geboren waren, geschah, dann werdet ihr die Säge und die Fluchlinie Israels wiederfinden, mit Ausnahmen. Hier haben wir zum Beispiel das Problem, Ruben hat dann sein Erstgeburtsrecht teilweise kaputt gemacht, wohingegen Juda bringt der Messias hervor, Simeon ist der Weggefährte, Levi ist der Stamm der Priester. Also man sieht hier, hier ist die geistliche Linie massiv vorhanden bei denen, die von der Rechte geboren sind. Das ist die Grundbedingung. Es ist immer etwas ganz Wichtiges im Reich Gottes, dass, wenn man miteinander geht, dass ein Punkt glasklar ist. Und zwar, das ist immer das Problem, wenn du mit Leuten teilweise in Gemeinschaft bist, oder du glaubst, du bist in Gemeinschaft, und nach einer Zeit, nach Jahren oder selbst, es kann Jahre gehen, stellt sich plötzlich raus, war nicht echt. Das ist dramatisch. Es ist von letzter Bedeutung, dass man von der Rechte geboren ist. Das heißt, dass man wiedergeboren ist zu einer lebendigen Hoffnung, wenn man wirklich bekehrt ist. Das ist einfach wichtig. Wisst ihr, ich habe die Kämpfe vor allem in der Pfingstbewegung mitgemacht, wo dann Leute mitgingen draußen aus der Pfingstbewegung und hinterher ich frage, warum gingen sie mit? Nach einem Jahr, nach zwei, nach drei, nach fünf, plötzlich gab es Zirkus, gab es Probleme und dann hat sich herausgestellt, sie sind nie mitgegangen wegen Herrn Jesus, sie sind wegen anderen Dingen mitgegangen. Wenn man sie geärgert hat, wenn man sie frustriert hat. Das heißt, da waren keine geistlichen Gründe. Und das hat schon da drin den Grund gehabt, dass schon damals in der Verführung schon das nicht klar war. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man wiedergeboren ist zur lebendigen Hoffnung. Johannes 3,3 ist ja bekannt. Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde. Ich möchte aber Titus dazu lesen. Titus 3, Vers 4 bis 7. Hier ist nochmals die Wiedergeburt klar umrissen. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, hat er, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit uns gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Und die Bibel sagt, es muss einfach eine Wiedergeburt vorliegen. Das heißt, man muss wiedergeboren sein. Der Geist muss leben. Wenn das der Fall ist, dann kann Judah und Simeon miteinander leben. Auch Levi ist der Geistliche. Trotzdem, dass man sieht das auch in Ruben, dass man auch Berufung kaputt machen kann. Das sieht man hier ganz klar. Aber man sieht hier auch etwas, das immer wieder eine Tatsache ist, die Masse der echt Wiedergeborenen geht klar durch, trotz aller Anfechtungen und Schwierigkeiten. 3 von 4 geht durch. Das ist auch der Normalzustand im Reich Gottes. Für den wahrhaft Wiedergeborenen geht die Masse immer klar durch. Wenn es auch immer ein paar hat, die Schwierigkeiten, das ist normal. Aber hier schon mal eine Grundvoraussetzung, Gott zu dienen. Simeon und Judah waren von der Rechte geboren. Für uns heißt es, es sind zwei Gläubige, die glasklar gerettet, glasklar wieder geboren waren. Schon mal Punkt 1. Psalm 78, 68. Sondern er erwählte den Stamm Judah, den Berg Zion, welche er liebt. Epheser 1, Vers 7 sagt, wir sind praktisch erwählt in Christus. Wir sind durch den Herr Jesus erwählt vor Grundlegung der Welt. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass man hier sich bewusst ist, dass der Heiland einen gefunden hat. Und das ist ein Punkt im Leben eines Gläubigen. Wenn ein wahrhaft wiedergeborener Gläubiger da ist, dann ist es ihm wichtig, dass der Herr Jesus ihn gefunden hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt im Leben eines Gläubigen. Und wenn er das versteht, dann versteht er auch, warum die hier so kämpfen geistlich. Warum die im Gegensatz zum Beispiel zum Manasse, zum anderen Stamm wirklich vorwärts gehen. Wenn er wirklich begreift, was es heißt, dass der Jesus mich geliebt hat. Es gibt ja auch die Auslegung aus dem Johannesevangelium. Da heißt ja immer, der Jünger, den der Herr liebte. Das Interessante ist aber, beim Johannesevangelium, das schreibt immer der, letztendlich, den selber betrifft. Und da sieht man einfach was, der hat empfunden, dass der Jesus ihn geliebt und gerettet hat. Und das ist letztendlich wieder dieses Zeichen von diesem Stamm Judah, mich wahrhaft wieder geboren, mich sich dessen bewusst, dass es die Liebe Gottes war, die mich aus dem Dreck dieser Welt herausgerissen hat, die mich geliebt hat, und dass man Gottes Kind ist. Psalm 114, Vers 2. Ich möchte nur noch mal so umreißen, ich habe dahinter immer die Bibelstelle neutestamentlich. Da ward Judah sein Heiligtum. Und das ist das, was in 1. Korinther 3, Vers 16 geschrieben steht, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. 2. Korinther 6, Vers 14 sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes sind? Darum sondert euch ab. Und das ist das Interessante. Judah ist das Heiligtum, wo Gott sich offenbart. Und wenn Gläubige begreifen, dass sie wiedergeboren sind, dass der Herr sie geliebt hat, und wenn sie etwas Drittes begreifen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Gott keinen Tempel mehr hat aus Stein, aus Marmor, keine Kathedrale. Es gibt viele Gläubige, die warten auf den Tempel in Jerusalem. Vielleicht warten sie vergeblich. Es gibt viele Auslegungen, was der Tempel sein wird. Aber eines ist ganz sicher. Der wahre Tempel des Heiligen Geistes ist die Gemeinde Jesu Christi. Das ist mein und dein Herz. Und in dem Moment, wenn Judah, wie die wahren Gläubigen, die wiedergeboren sind, sich der Liebe Jesu bewusst werden, wenn die begreifen, dass sie das Heiligtum sind, dass ihr Herz das Heiligtum ist, dann verändert sich das Leben eines Gläubigen. Micha 5, nochmal eine ganz wichtige Stelle, 5, 1 bis 4. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar klein, um unter den Hauptorten Judas zu sein, aber aus dir soll mir hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von Ewigkeit her gewesen ist. Darum gibt er sie hin bis zu der Zeit, da dieser gebären soll, wird geboren haben. Der Überrest seiner Brüder zu den Kindern Israel zurückkehren wird, der wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird groß sein bis an die Enden der Erde und dieser wird der Friede sein. Und das ist der nächste Punkt für Juda. Ich möchte nochmal skizzieren, Juda hat absolute Merkmale, dieser Stamm des Messias hat Merkmale. Wirklich wiedergeboren, er ist sich der Liebe des Herrn bewusst, er ist das Heiligtum Gottes, er weiß es auch, und er ist hier der Stamm des Messias, und da heißt es, dieser wird der Friede sein. Das heißt, ein wahrer Gläubiger, der Gott so dient wie hier Juda, der hat ein primäres Merkmal, das entscheidende Merkmal, das erste Merkmal, und das ist, dass er Friede nur vom Herrn Jesus erwartet. Er ist sein Friede. Eine Person, keine Sache, kein Zustand, sondern er. Und ich wüsste, also ist auch klar, machen wir doch kein frommes Theater und tun so, als wäre Friede etwas Normales in dieser Welt. Selbst für einen Gläubiger ist es ganz schön schwer, Friede in dieser Welt zu halten. Sagt ihr Ehepaare, wie oft kracht es, oder? Sind wir mal ehrlich, trotz gläubig. Sind wir ehrlich. Wie oft gibt es Reibereien unter den Gläubigen? Wie oft gibt es Reibereien nach draußen zu den Ungläubigen? Wenn ein Mensch etwas nötig hat, das tatsächlich sein Leben beherrscht, dann Friede. Und dieser Friede, sagt die Bibel, ist keine Sache, keine Technik, keine Trickserei, das ist der Herr Jesus selber. Und bei einem wahren Gläubigen ist das einfach so, aus der Wiedergeburt raus, aus der Liebe, die er empfindet, aus dem Bewusstsein, dass er Tempel des Heiligen Geistes ist, weil er dem Heiligen Geist Raum gibt, hat er als Garant für seinen Friede der Herr Jesus. Ich habe schon oft erzählt, ich möchte es nochmal sagen, wie wichtig mir das auch geworden ist im Laufe meiner Nachfolge. Und zwar, es gibt Situationen, da war ich total überfordert. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Mein eigenes Herz hat mir einen Streich gespielt. Ich war selber friedelos. Ich war richtig im tiefsten Sinne des Wortes, was man schwäbisch widerwärtig sagt. Auch dann hat es mit den anderen Menschen hat's einfach gerieben. Und ich habe mir das als Merksatz einfach gemerkt. Im Johannes 11, in der Auferweckung des Lazarus, sagt der Herr Jesus einen bemerkenswerten Satz mitten in den Text rein. Er sagt, wer bei Tag wandelt, stößt nicht an. Da denkst du, was hat der Satz zu sagen mit dem Text? Der hat sehr viel zu sagen, und zwar, er meint hiermit, wer im Lichte wandelt, wie er im Lichte ist, der hat Gemeinschaft mit den Gläubigen. Wer aber nicht im Lichte wandelt, wer diesen Frieden nicht hat, der eckt dauernd an. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich bewusst ist, wenn man aneckt, dann ist der Friede nicht da. Wenn man aneckt, dann wandelt man nicht im Licht. Wenn man aneckt, dann ist man kein Heiligtum. Wenn man aneckt, dann ist der Friedefürst nicht Herr in meinem Herzen. Wenn man aneckt, dann letztendlich lebt man das nicht aus, was Gott mir gegeben hat. Man ist jetzt letztendlich nicht Jesus-orientiert, sondern menschenorientiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber Juda hat noch mehr Merkmale. 1. Chroniker 28, 4. Nun hatte der Herr, der Gott Israels, aus dem ganzen Hause meines Vaters mich erwählt, dass ich König über Israel sein sollte ewiglich. Den hat Juda zum Fürsten erwählt und im Stamme Juda meines Vaters Haus und unter den Söhnen meines Vaters hat er Wohlgefallen an mir, sodass er mich zum König über ganz Israel machte. Der aus Juda kommt, nämlich der Messias, der Herr Jesus, ist auch der König der Heiligen, so steht es in Offenbarung 15, Vers 3 im Text des Rezeptes. Er ist der König der Heiligen, der Gläubigen. Und das ist wiederum ein Merkmal. Die Gläubigen suchen nicht nur der Friede allein beim Herrn Jesus, sondern er ist ihr Herr. Ich werde es nie vergessen, ich habe in Nürtingen mal darüber gepredigt, dass man sich Gott unterwerfen muss, und zwar radikal, wie ein Sklave. Da kam ein langjähriger Gläubiger zu mir und sagte, und er hat es ehrlich gemeint, war ehrliche Haut, hat gesagt, das habe ich noch nie gehört. Ich habe immer geglaubt, Unterwerfung gibt es nur im Islam. Wörtliches Zitat. Ein wahrer Gläubiger hat immer die Herrschaft Jesu Christi über sich. Herbert Janssen hat einmal einen Satz gesagt, da bin ich auch erschrocken. Er hat einmal gesagt in Waldmössingen, lieber sterben als sündigen. Die Herrschaft Jesu Christi. Gehorsam. Aber was Gott sagt, Wisst ihr, wir sind heute eine Gesellschaft, ich sehe das immer mehr, das ist berufsbedingt, man passt sich immer mehr an. Früher, da hat mir die Gläubigen halb tot geschlagen. Lest einmal in der Bibliothek die Geschichte von der Blanche Gamot, lest einmal die Geschichte von den Frauen in der Reformation. Die hätte sich lieber totschlagen lassen, als dass sie freiwillig an einer katholischen Messe, was für sie eine Lästerung war, teilgenommen hätten, die sich totschlagen lassen. Wisst ihr, was kostet uns? Wenn du heute zu einem Kollegen eingeladen bist in die Hochzeitskirche und das ist eine katholische Messe mit allem drum und dran, das kostet noch nichts. Wisst ihr, und da kommt etwas, wo man dann nicht mehr gehorsam sein will. 2. Korinther 6 sagt, man soll sich von solchen Dingen absondern. Wo man dann halt nicht der König über sich hat. Und dann wundert man sich plötzlich, wenn dann bei den Gläubigen, die bei weitem nicht so klar stehen wie Juda, plötzlich Niederlage geschieht. Ich muss ganz ehrlich sagen, man braucht es nicht provozieren. Ich habe es so gehabt in der Vergangenheit, ich habe immer darum betet, und es war wunderbar. Meine Kollegen hat alle geheiratet, die katholisch waren, zum Zeitpunkt, wo ich entweder im Urlaub war oder nicht da. Ich war auf jeden Fall nie da. Es ging so wunderbar, ich habe gesagt, es war die schönste Gebetserhörung. Ich war einfach weg. Gab es kein Problem. Kann man auch. Da ist hier treu. Aber jetzt kommen wir zu 1. Mose 49, Vers 8 bis 12, zu diesem prophetischen Säge über dieses Juda, über die wahren Gläubigen. Und Geschwister, warum behandeln wir Juda so ausführlich? Juda ist der wahre Träger auch im Abfall des Evangeliums. Juda trägt das Evangelium, aber die anderen abfallen. Darum ist es wichtig, dass es viele Gläubige hat, die zu Juda gehören. 1. Mose 49, 8 bis 12. Juda ist ein junger Löwe, mit Beute beladen, stiegst du, mein Sohn, empor. Er ist niedergekniet und hat sich gelagert wie ein Löwe. Und wie eine Löwin, wer darf ihn auferwecken? Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis dass der Shiloh, das heißt der Friedebringer, kommt und ihm die Herrschaft oder die Völkerschaften unterworfen sind. Er wird sein Füllen an den Weinstock binden und der Eselinjungen an die Edelrebe. Er wird sein Kleid im Weine waschen und seinen Mantel im Traubenblut. Seine Augen sind dunkel vom Wein und seine Zähne weiß von Milch. Hier hat es hochinteressant, praktisch interessante Linie. Da heißt es einmal, Juda ist ein junger Löwe. Und es heißt hier, er steckt mit Beute beladen empor. Und da sieht man wiederum, der Erstgeborene Gottes, der Herr Jesus, der mit der Beute beladen emporsteigt, der der vollkommene Sieg erringt, der in Vers 9, dann im zweiten Teil, der niederkniet, sich erniedrigt. Und aus dem raus kommt die ganze Herrschaft Jesu Christi. Und jetzt kommt wiederum, Mitte im Zentrum, wo der Herr Jesus dargestellt wird, er ist der Shiloh, der Friedebringer. Das ist wieder das Zentrum, das was für die Gläubiger wichtig ist, dass der Jesus ihr Friedebringer ist. Er bündet sein Füllen an der Weinstock. Füllen ist das Junge. In dem Fall dürfen wir ruhig, wenn man die Parallelstelle nimmt aus dem Evangelium, ans Eselfüllen denken, nämlich an den Esel. 2. Mose 13, 13, das einzige Tier, das letztendlich mit einem Lamm erlöst wurde. Wir haben hier wiederum das Zentrum, was Juda umdreht. Juda trägt letztendlich der Erniedrigte und der erhöhte Erlöser um. Die Herrschaft Jesu Christi, dass er der Friede bringt. Merkt ihr etwas? Genau die gleichen Punkte wie vorher. Das ist überhaupt nichts anderes. Und er wird sein Füllen an den Weinstock binden. Stellvertretende Erlösung. Erlöst durch Jesu Blut. Wiederum Wiedergeburt. Weinstock. Bild für die Fruchtbarkeit. Johannes 15. Bleibe denn mir. Und zwar die Rebe im Weinstock, der Gläubige, der am Herr Jesus dran ist. Und dann sagt er, der Esel in Jungens wird an die Edelrebe gebunden, er wird sein Kleid im Weine waschen. Kleid, ein Bild für die Gerechtigkeit, Weine, Bild unter anderem wie Öl für der Heilige Geist. Das heißt, aus diesem gewaschenen Kleid heraus, das in Traubenblut, im Blut, die Jesu Christi gewaschen wird, fließt die Fülle des Heiligen Geistes. Die Augen sind dunkel vor Wein, Bild für die Fülle des Heiligen Geistes. Seine Zähne weiß von Milch, Bild für die Nahrung. Jetzt haben wir hier wiederum, wenn man es ganz kurz zusammenfasst, wer predigt für sich der Text, sieht man etwas, wie hier aus der Erniedrigung Jesu, aus seiner Herrschaft, aus dem, dass er der Friede bringt, letztendlich dieses Eselfüllen geboren wird, die Wiedergeburt. Jetzt haben wir den Gläubigen. Und dieser Gläubige, der hat sein Kleid gewaschen im Blut des Lammes. Dieser Gläubige ist dadurch, überall wo es Blut ist, kommt der Heilige Geist hin, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und er ist ein Mensch, der letztendlich mit diesem Weinstock in Verbindung steht, Johannes 15. Das Füllen ist an die Edelrebe angebunden. Da ist die Verbindung da. Bloß, beachtet, man kann es lösen. Das ist das, was Johannes 15 sagt. Bleibe in ihm. Das ist der entscheidende Punkt. Und man sieht hier, wenn man ganz nüchtern den Text betrachtet, es geht alles auf die Person Jesu Christi. Das ist der entscheidende Punkt. Juda war nicht nur wiedergeboren, sie war sich der Liebe Jesu bewusst, sie war das Heiligtum, sie war letztendlich der Stamm des Messias und hat hier der Friede empfangen von Gott, sie hat die Herrschaft Jesu Christi anerkannt, sondern sie ist auch vollkommen auf ihre Jesus ausgerichtet. Das sind Jesus-Leute. Wisst ihr, man kann darüber streiten, ob es sinnvoll ist, wie man den Glauben bezeugt. Da gibt es ja die tollsten Aufkleber. Aber die kleinen Nägel sind die roten, wo drauf steht, Jesus lebt, ist gar nichts Dümmste. Das ist nichts Dümmste. Lukas 3, 34, Matthäus 1, 3, da könnt ihr den Stammbaum Jesu nochmals lesen. Kommt auch hier, ist Juda zentral. Aber dann möchte ich zum Psalm 60, Vers 9 übergehen. Gilead ist mein, Manasse ist mein, Ephraim ist meines Hauptes Wehr. Juda ist mein Herrscherstab. Geschwister, und jetzt kommt das Interessante. Was hier Juda letztendlich ausmacht von seinem Wesen her. Die Bibel sagt, Juda ist letztendlich der Herrscherstab Jesu Christi. Guckt einmal her. Wenn der Herr Jesus bei den wahrhaft Gläubigen, bei den Wiedergeborenen nicht herrschen kann, wo denn? Wisst ihr, wenn er dort nicht herrschen kann und wenn er dort nicht die Herrschaft haben kann bei den Gläubigen, wo denn? Da heißt es 2. Korinther 4, Vers 5. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr sei, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Wisst ihr, wo wird denn das gepredigt letztendlich, dass der Herr Jesus der Herr sei? Ich weiß nicht, weil Mössing am Samstag, da drückt mir der Wolfgang von der Kirchengemeinde ein Blatt in die Hand. Da steht drauf, ungefähr ein Fragebogen, da fängt ungefähr so an. Wie wollen Sie die Kirche? Was möchte sie? Möchte sie, dass man ihnen predigt? Möchte sie, dass man mehr Politik bringt? Möchte man, dass man mehr Soziales bringt? Möchte sie mehr Wort Gottes? Und da kommt immer so eine Abstufung von viel, wenig bis gar nicht. Und so in allen Beziehungen, da kannst du dann im Endeffekt kannst sagen, so wie es die Amerikaner in Willow Creek gemacht haben, schmeißt die Orgel raus, holt die Blaskapelle, dann hast du letztendlich hast du diese Welt. Die Bibel sagt, wir predigen, dass Jesus der Herr sei. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt von Juda. Ein wahrer Jünger Jesus, ein wahrer Judaist, wird immer dafür sorgen, dass der Anspruch Jesu Christi verkündigt wird. Die wahre Gemeinde Jesu ist den Menschen noch nie nachgelaufen. Nur die Hure Babylon läuft den Menschen nach. Die Gemeinde läuft den Menschen nicht nach. Sie predigt ihnen das Heiligen Christo, sie läuft aber den Menschen nicht nach, weil es ihrer völlig egal ist, ob es viel oder wenig sind, sondern sie will nur Echtes. Wenn es viele Echte sind, umso schöner. Wenn es wenig Echte sind, Hauptsache echt. Und der Rest ist der Gemeinde egal. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass es echt ist. Und je mehr du predigst, dass Jesus der Herr ist, je mehr wirst du die Echte kriegen, weil das können die anderen nicht hören. Herrschaft Jesu Christi. Hebräer 7, Vers 14. Wieso gibt es praktische Beispiele? Wenn ihr wissen wollt, wo Jesus der Herr sein will, dann lest ganz einfach, ohne theologische Wertung, geht morgen hin und lest Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt. Das ist das Programm für die Gläubigen. Lest es durch und dann wisst ihr, was der Jesus will. Ich habe noch keinen Menschen gesehen, der da nicht dran zu kauen hat, wenn er das liest. Wisst ihr, wenn man schon die Brüder nicht liebt, wie schwierig wird es dann, die Feinde zu lieben? Von neutraler Redigkeit, die interessiert ja nicht, aber wenn man schon die Brüder nicht liebt, ja, wie willst du dann die Feinde lieben? Wisst ihr, da sitzt die Falle, letztendlich. Hebräer 7, Vers 14. Es ist ja bekannt, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist. Nochmals ganz wichtig, der Erlöser kommt aus Juda. Hebräer 2, Vers 12. Aus diesem Grunde schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkündigen. Geschwister, und jetzt kommt wieder was ganz, ganz Entscheidendes. Er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Jetzt müsst ihr mal die Bibel ganz nüchtern lesen. Dann werdet ihr auf eine Linie stoßen. Ich sage es einmal mit weiteren Bibelstellen aus dem Stegreif. Die Bibelstelle heißt zum Beispiel alles von ihm, durch ihn und zu ihm. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Dieser Stamm des Messias, dass der Jesus uns Brüder nennt, das bedeutet, wir sind seine Brüder, geistlich. Das heißt, aus seiner Familie. Aber jetzt sagt die Bibel was Glasklares und etwas Unmissverständliches. Sie sagt, wir sind Miterben Gottes durch Christus. Wir sind Erben Gottes durch Christus. Alles ist von ihm, durch ihm und zu ihm. Wir wissen vor Gott gar nichts außer ihm. Er ist die Offenbarung des lebendigen Gottes. Lest Johannes 1, Vers 14 bis 18. Wir wissen nichts, wir haben nichts, wir sind total erledigt ohne ihn. Das ist ein entscheidender Punkt bei denen von Juda. Sie sind Brüder des Herrn, sie gehören zu dieser Familie und sie wissen, sie sind sich vollständig bewusst, wenn du mir der Herr Jesus wegnimmst, habe ich gar nichts mehr, bin ich erledigt. Da bleibt keine Heiligung, da bleibt keine Erlösung, da bleibt überhaupt nichts mehr. Sie sind in totaler Abhängigkeit vom Herrn Jesus. Sie sind letztendlich, ich sag's einmal so, wie der kleine Bruder zum großen Bruder. Sie sind total abhängig. Sie haben überhaupt nichts zu bringen. Wir haben vorher gesungen. Das ist von letzter Bedeutung, dass man das begreift. Ist euch was aufgefallen, wenn ihr jetzt einmal den Juda, den Stamm seht, wie der charakterisiert wird, der ist überall, wo es um Eckpfeiler der Erlösung geht, ist ja klar. Und um das geht's. Ich wüsste, es geht nicht darum, dass jeder von uns wie eine Maschine deckungsgleich ist. Das ist immer ein Zeichen für Sekte. Es geht darum, dass man in den Grundlinie des Glaubens Juda ist. Dass man in den Grundlinie klar ist. Dass man wieder geboren ist. Dass man Heiligtum ist. Dass man Friede von Gott hat. Dass man die Erlösung hat. Dass man letztendlich das Blut Jesu kennt. Dass man priesterlich gesinnt ist. Dass er mein Herr ist. Im tiefsten Sinne des Wortes. Dass er Herrschaft über mich ausübt. Und dass ich von ihm in völliger Abhängigkeit lebe. Wenn man das hat, dann ist man Juda. Offenbarung 5,5. Weine nicht, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Der Löwe aus dem Stamm Juda. Und der Löwe aus dem Stamm Juda, wenn du das dann siehst, der große Herrscher, der große König, wer ist er, wenn du weiterliest, das Lamm. Das heißt, da ist letztendlich sind Gläubige vollständig auf die Lammesnatur Jesu ausgerichtet. Ihr Ein und Alles ist das geschlachtete Lamm mit seinem vergossenen Blut. Jesus allein im Mittelpunkt, im totalen Zentrum. Und aus dem heraus, da lebt die Gemeinde, der Löwe von Juda. Und wenn man dann Hebräer 8, Vers 8 dazu leset. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen werde. Das erklärt er nicht wie der alte Bund. Jetzt haben wir den neuen Bund. Und was ist der neue Bund? Matthäus 26, Vers 28. Dies ist der neue Bund in meinem Blut. Das heißt, die Gemeinde hat einen Vertrag mit Jesus. Sie hat einen Vertrag mit dem Herrn Jesus. Dieser Vertrag ist aufgebaut auf seinem Blut. Das ist der Garant der Beziehung zu Gott. Das ist der Garant für das gesamte geistliche Leben. Ist Jesus und sein Blut. Geschwister, wenn eine Gemeinde oder ein einzelner Gläubiger das überwirkt, die Botschaft von Jesus und seinem Blut, das ist schon fast der vollzogene Abfall, sage ich eiskalt. Ich bin in der Erweckung geboren. Ich habe schon oft gesagt, wer im Feuer geboren ist, mag im Rauch nicht leben. Wie du Erweckung erlebt hast, Wir haben eine Erweckung erlebt und wenn du im Zentrum der Erweckung bist, da war bloß eine Botschaft. Jesus und sein Blut. Da hast du eines im Zentrum, um was es wirklich geht. Und je mehr die Gemeinde abfällt, je mehr rückt diese Botschaft aus der Mitte hin, da kommen die anderen Botschaften. Es gibt Hunderttausende, du kannst vieles predigen im Reich Gottes. Aber dort, wo Erweckung ist, du wirst keine Erweckung finden, wo durch Jesus und sein Blut die Reinigung von der Sünde durch Jesu Blut im Mittelpunkt steht. Keine. Jeremia 23, Vers 5. Es kommen Tage, spricht der Herr, da ich dem David einen rechtschaffenen Spross erwecken werde, Der wird als König regieren und weislich handeln, wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Hier sieht man auch von der Prophetie her, dass Israel die Landesverheißung hat. Es wird sicher wohnen im Lande. Was ist mit Juda? Juda ist der Teil, praktisch Römer 9, Vers 4, die Sohnschaft Israel gehört hat. Hier sieht man die Wiedergeborenen. Sieht man ganz klar. Israel, das Bild für die Landesverheißung der Staat Israel, und Juda, das Bild für das geistliche Israel, für die Wiedergeburt. Und hier sagt er, letztendlich, der Name, dass sie sicher wohnen werden, der Entscheidende ist, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Das ist das Wort, das Hebräische, Yahweh Tzidkenu. Und da sieht man etwas, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Das heißt, ich erwarte bei Gerechtigkeit alles, was mich bei Gott angenehm macht, nie aus meinem Tun, sondern immer nur aus dem, was er getan hat. Ist euch klar, dass das auch bedeutet, dass jeder Gläubige das Abendmahl nehmen kann, wenn er nicht in offener Sünde lebt? Er muss verstockt und unbußfertig auf dem Stuhl sitzen, dass es nicht nehmen kann. Solange er, egal was er für Fehler gemacht hat, aber bereit ist, sich reinigen lassen durch Jesu Blut, kann er es mal nehmen. Weil seine Gerechtigkeit doch nicht dort davor abhängt, wenn er am Sonntagmorgen zum Brotbrecher kommt, wie gut er die Woche war. Das ist Gesetz. Sondern er ist bei Gott angenehm und darf ihrem Brotbrecher teilnehmen, sein Herz erheben, weil sein Herz gewaschen ist im Blut des Lammes. Und das ist der entscheidende Punkt, trotz Niederlage, dass eben alles, was Juda betrifft, sich auf die Person Jesu bezieht. Dass sich auf das Blut bezieht. Auf das, was der Jesus durch den Heiligen Geist in mir tut. Alles von ihm, durch ihm und zu ihm. Und das ist Juda. Und alles andere ist Religion, aber nicht Evangelium. Ich sage es euch ehrlich, wenn die Gläubige das immer beachtet hätte, wäre die Sektebildung bei weitem nicht so fortgeschritten. Du kannst manche Bewegung erkennen, die hat ursprünglich gut angefangen, haben diese Basis verlassen und sind nach einer Generation oder noch zwei sind sie zur Sekte geworden. Das gibt es. Wenn man dieses Zentrum hält, drum ist auch so, Mitte im Abfall, wir werden das nachher sehen, Buch Richter, Mitte im Abfall, Juda und Simeon sind da. Warum? Weil das da ist. Das ist ganz klar, das ist wichtig heute Abend zu betonen. Die sind hier, und beginne der Kampf, weil das da ist. Wenn du jetzt Manasse untersuchst, oder gar der Stamm Benjamin, der total entgleist am Schluss, dann wirst du feststellen, dass halt das nicht da war. In keinster Weise. Es war halt nicht da. Und dann wunderst du dich, dass die Gläubige kaputt geht. Aber hier, da war die wahre Gläubige. Muss ja immer aufpassen, was ist Gläubige, gell? Ihr seht erst in Ewigkeit, was echt war. Hosea 1, Vers 6. Und als sie wiederum empfing und eine Tochter gebar, sprach er zu ihnen, nenne sie Lo Ruchama, denn ich werde mich des Hauses Israel fortan nicht mehr erbarmen, dass ich ihnen vergebe. Dagegen will ich mich des Hauses Juda erbarmen und sie retten durch den Herrn ihren Gott und nicht durch Bogen, Schwert und Kampf, nicht durch Rosse noch Reiter. Und das ist Heilsgeschichte, Israel und Juda. Wiederum diese große Tatsache, Juda, das Bild für die Wiedergeborenen, sie werdet vom Herrn gerettet werden. Und hier redet ja Gott ihre Heilsperiode, wo er sagt, Israel, die irdische Verheißung, hat in dieser Heilszeit keine Verheißung, sondern bloß Juda, nämlich Wiedergeburt. Es gab kein irdisches Heil für Israel, sondern bloß ein geistiges, nämlich durch den Herr Jesus. Das ist von letzter Bedeutung. Aber wenn man sich mit Israel auseinandersetzt, man hat jetzt wieder Tendenzen, wo man sich mehr nach dem irdischen Israel ausrichtet. Das kommt auch im tausendjährigen Reich. Aber in der jetzigen Phase ist das Einzige, was auch Israel helfen kann, Jesus und sein Blut. Und ich sage es einmal ganz deutlich, das muss ich oft sagen, bis die Gläubigen Begriffe haben. Wenn man lehrt, dass man Israel nicht missionieren darf, das ist Sünde. Ich kann von der Bibel hundertprozentig beweisen, dass ein Jude, der sich nicht bekehrt, verloren geht. Und ich kann beweisen, dass Israel bekehrt werden muss und dass Israel missioniert werden muss. Überhaupt keine Frage. Jesus und sein Blut, ohne Anzahl der Person, das ist die Botschaft, das ist das, was Juda ausgezeichnet hat. 5. Mose 33, Vers 7. Für Juda sprach er: Herr, du wollest Judas Stimme hören und ihn bringen zu seinem Volk. Hat er mit seinen Händen zu streiten, so hilfst du ihm vor seinen Feinden. Und das ist die alte Tatsache. Wir werden stille sein und der Herr wird für uns streiten. In der Regel kämpft Gott für Juda. Und das ist auch der Grund, warum du als Gläubiger Bergpredigt realisieren kannst. Warum du, wenn dir jemand auf die linke Backe schlägt, die rechte hinhalten kannst, weil der Herr für dich streitet. Wisst ihr, es hört sich so an, so weich, so soft, aber ich sage es euch mal ganz ehrlich. Wenn jemand mit mir zu tun bekommt, ist relativ harmlos. Aber wenn jemand mit dem Herrn zu tun bekommt, das möchte ich lieber nicht. Selbst der Paulus, der so durchdrungen war von der Liebe Jesu, sagt: Wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist. Und wenn du letztendlich als Gläubiger hingehst und dir vor Gott helfen lässt, dann musst du immer etwas wissen. Dann ist dir völlig anders geholfen, wenn du selber helfen würdest. Dann ist dir wirklich geholfen. Und dann greift Gott wirklich ein, so wie es gottgemäß ist. Wisst ihr, und du denkst ja immer, wenn du selber machen würdest, dann wäre es besser. Aber es wäre viel weniger wert, es wäre gar nichts wert. Sondern wenn der Herr eingreift, dann ist richtig eingegriffen. Das darf der Glaube. Ich möchte dir nur eine Geschichte erzählen. Mir tut es leid um den Mann. Ich hatte mal einen Chef. Und dieser Chef hat, weil ich evangelisiert habe in der ersten Liebe, das war kurz nach meiner Erweckungszeit, ich habe immer Sermonkörnlein verteilt. Die gibt es leider nicht mehr. Es tut mir wirklich leid, dass die nicht mehr gibt. Es sind Traktate, die sind ungefähr so groß, ich sag's einmal, wie zwei Rippel Schokolade oder drei. Es ist ein wunderbares Traktat zum Aufklappen und da ist immer eine herrliche Botschaft drin gewesen. Sermonkörnlein. Und der Mann hat mir indirekt ausrichten lassen, wenn ich ihn nicht endlich aufhöre zu evangelisieren, dann werde ich diese Bank, werde ich fliegen. Hat er indirekt gesagt. Den Mut hat er nicht, das Gesicht hat er indirekt. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur betet, da hat der Herr streiten lassen. Es ging kein Jahr, war der Mann weg. Wisst ihr, es ist einfach so, dass, ich sage jetzt nicht als Regel und Ausnahme, aber der Herr wird dann so streiten, wie es recht ist für mich. Und wenn der Herr dann plötzlich eingreift, dann greift er ein. Manchmal müssen wir warten, ich habe schon oft warten müssen. Aber wenn er dann eingreift, dann greift er so ein, wie es recht ist. Und das ist ein Merkmal von Juda. Juda greift nicht im Fleische an, sondern lässt den Herrn streiten. Sie kämpfen dem Geist. Das ist wiederum ein ganz wichtiges Merkmal für Juda. 2. Samuel 2, Vers 4. Mit einer der wichtigsten Bibelstellen im Alten Testament. Die Männer von Juda kamen und salbten David zum König über das Haus Juda. Sie salbet ihn zum König. Wisst ihr, was heißt? Die Salbung ist der Heilige Geist. Wenn die Salbung über einen Gläubiger kommt, dann hat er nur noch eines im Mittelpunkt, der Herr Jesus. Wenn der Gläubige gesalbt wird, der Herr Jesus zum König zu machen, dann ist der Herr Jesus sei ein und alles, das vergossene Blut, und dann unterwirft er sich dem Herr Jesus radikal. Und dadurch Gott dem Vater. Damit geschieht wirklich das, was im 1. Korinther 11 geschrieben steht. Gott des Haupt des Christus, Christus des Haupt des Mannes, des Haupt des Mannes, des dann der Mann, das Haupt der Frau. Dann kommt die ganze Hierarchie Gottes. Dann passiert das, was Gott will. Seine Hierarchie. Aber dazu muss man zuerst schon mal der Jesus als Hauptsalber in seinem eigenen Leben, bei dem er der Herr Jesus wirklich König sein lässt. Und das ist ein Zeichen von Juda. Sacharja 2, Vers 16. Und der Herr wird Juda als sein Erbteil in Besitz nehmen, im heiligen Land hier in Jerusalem wieder erwählen. Juda und Jerusalem. Jerusalem ist ja im Neuen Testament ein Bild auf die Gemeinde. Juda ist ein Bild auf die Gemeinde. Und Jerusalem lag in Juda. Und hier ist wiederum das Zentrum des Glaubens, die wahre Gemeinde Jesu Christi. Jetzt können wir eigentlich sagen, gut, wo ist ein Problem? Jetzt haben wir es gehört, das ist alles klar, das sind die wahren Gläubigen, die Perfekten. Das müssen wir nachahmen. Und trotzdem ist die Bibel nüchtern. Die Bibel ist nie schwärmerisch oder nie irreal. Sie zeigt immer, wie es wirklich ist. Und sie zeigt, dass selbst bei Gläubigen, die so sind, und Geschwister, seid ihr so? Ich bin nicht so. Wenn ich sagen müsste, jeden Tag von morgens bis abend erfülle ich das alles so. Es gibt Phasen, wo ich plötzlich aufschrecke und wo das wieder alles durchbricht. In so einer Erweckungsphase, wo alles wieder strahlend da ist. Es gibt aber auch Phasen, wo es versendet ist. Ich hatte Phasen in meinem Leben, kennt ihr das auch? wo ich Fleisch zu meinem Arm gemacht habe, wo ich gesagt habe, der Herr griff dir jetzt, jetzt helfe ich mal nach. Kennt ihr das auch? Und du hast ihm nachgeholfen. So mit schlechtem Gewissen hast du nachgeholfen. Und du hast im Herrn die Bedingungen so diktiert, dass nur noch etwas geschehen konnte. Und erstaunlicherweise ist es dann erst nicht geschehen. Das ist ja das Tolle, wenn du mit dem Fleisch drückst, dass der Herr noch viele, viele, sagen wir mal, Lücken hat, die du gar nicht siehst. Und das ist eben das Interessante. In Jeremia 17, Vers 1. Es gibt auch Sünde in Juda. Überlegt mal, was Gott hier sagt. Die Sünde Judas ist aufgeschrieben mit eisernem Griffel und eingegraben mit diamantener Spitze auf die Tafel ihres Herzens und auf die Hörner ihres Altars. Wo schädigt sich der Gläubige, wenn er in Sünde fällt? In seinem Herz. Und wo ist sie draufgeschrieben? Auf die Hörner seines Altars. Und der Altar ist das Bild des Gottesdienstes. Wenn der Gläubige seinem Herz in Sünde fällt, dann drückt sich das aus in seinem Gottesdienst, dann ist er kein richtiger Juda mehr, das merkst du, dann ist kein Gottesdienst mehr da. Das ist ein typisches Merkmal, aber die Bibel sagt ja, 1. Johannes 1, Vers 1 bis 9, dort sagt sie ja, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so lügen wir. Auch Gläubige, die im Prinzip so in der Erweckungsphase sind, dass man sagen muss, es ist Juda in Reinkultur, sie haben trotzdem diese Sündenatur. Und sie sündigen trotzdem, und sie brauchen trotzdem das Blut Jesu Christi Tag für Tag. Sie müssen trotzdem im Lichte wandeln. Sie müssen trotzdem an die Sünde am Herrn bekennen, dass er sie reinigen kann. Beziehungsweise dem Vater im Himmel. Das ist gar keine Frage. Nur ein Ausblick könnt ihr in Ruhe lesen. Joel 4,18, tausendjähriger Reich. Sie müssen euch vorstellen, unsere Situation im Buch Richter. Eine vollständige Umgebung, die noch außerhin vollständig harmlos aussieht. Wo aber Josua bereits prophezeit hat, dass, ich sag's einmal, in der Abfall geht, mittendrin noch die wahren Gläubigen, Juda und den Hebezei Bruder Simeon, mit dem beginnenden Abfall, ein Brüderpaar. Und da siehst du etwas, was Juda immer prägt und was auch Simeon prägt und was wahre Erweckung immer prägt, Römer 12, Vers 10. Und das ist etwas ganz Wichtiges. In der Bruderliebe seid gegeneinander herzlich. Geschwister, die Philadelphia, die Bruderliebe, die darf man nicht unterschätzen. 1. Thessaloniker 4, Vers 9. Über die Bruderliebe aber habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibe, denn ihr seid selber von Gott gelehrt, einander zu lieben, und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Ein wahrer Gläubiger hat immer eine bestimmte Form von Bruderliebe im Herzen. Wisst ihr, weil ich das gemacht habe? Als ich aus der Pfingstbewegung rausging, da war ich radikal. Ich war einfach radikal raus, ich wusste, es ist eine Verführung. Wo ich aber eine Zeit raus war, habe ich mir das eher nüchtern angeguckt und habe ich plötzlich gesehen, da hat er ein paar Gläubige drin. Da hat auch Gläubige drin. Da hat auch falsche drin, aber es hat auch Gläubige drin, wo du einfach sagen musst, und die ist eigentlich schad. Wisst ihr, was dann kam? Philadelphia. Bruderliebe. Da kriegst du Erbarmen. Da hast du nur einen Wunsch, die rauszuholen. Aus diesem Elend. Dann kommt die Bruderliebe. Fühlst du dich verbunden mit den Leuten, sagst du, Mensch, wenn ich sie nur rausholen könnte. Ja, wir sind nüchtern, wir wissen, dass wir nicht jeden rausholen können. Das ist teilweise eine Vernebelung von falschen Geistesmächten, da haben wir keine Chance. Aber du hast noch Erbarmen mit Leuten, wo du sagst, die wären eigentlich, möchten dem Herrn ehrlich dienen und sind vernebelt und kommen nicht raus. Ich rede jetzt nicht von den Verführern, die hier den Abfall vorantreiben, sondern ich rede von denen, die Opfer sind. Hebräer 13, Vers 1. Die Bruderliebe soll bleiben. Jetzt müssen wir mal festhalten. Bruderliebe ist etwas, was Gott will. Es ist der Wille Gottes und sie soll bleiben. Und wenn du Bruderliebe sehen willst, dann guckst du Juda und Simeon. Das heißt auch, dass man miteinander kämpft. Diesen Kampf des Glaubens ist wichtig. Dass man sich austauscht, dass man miteinander an die Front geht. 1. Petrus 1, Vers 22. Nachdem ihr eure Seelen durch Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander nachhaltig und von Herzen. Warum? Als die da wiedergeboren sind. Die Wiedergeburt bewirkt normalerweise immer Bruderliebe. Ich muss die nur freilegen. Also ich werde es nicht vergessen. Mir hat ein Bruder mal erzählt, der war krank. Schwerkrank. Da kam einer der Brüder zu ihm, ist zu ihm ins Bett gestanden und hat gesagt, du hast gesündigt. Da kam ein anderer Bruder Er hat gesagt, du bist krank, werde für dich beten. Meint er wohl Bruderliebe war? Bruderliebe kommt nie und sagt, Edge. Bruderliebe kommt immer und sagt, egal, selbst wenn du selber schuld bist, wir beten für dich, wir kämpfen mit dir, wir holen dich raus, wir gehen miteinander. Das ist Bruderliebe. Und das ist Simeon und Juda. Und das ist, wenn eine erweckte Phase da ist, wenn jemand wie Juda klar geht und Simeon mitgeht, wenn du Brüder hast, die klar stehen vor Gott, dann hast du das immer als Merkmal. Das ist da. Das ist nicht die Rebellion. Das ist immer Zeit vom Teufel Rebellion. Und das ist immer in der Regel, Bruderliebe ist, auch wenn man andere Meinungen manchmal hat und sich der Kopf wäscht, das tut nichts. Wenn man sich den Kopf gewaschen hat, hat man ja Gelegenheit, eine Woche später oder ein paar Tage später die Füße zu waschen. Bruder, wäscht sich immer zuerst den Kopf. Das steht auch in der Bibel. Wie ein Eisen das andere schärft, so ist manchmal gut, dass Brüder sich gegenseitig das Gesicht schärfen, dass sie manchmal auch hart in eine Auseinandersetzung gehen, um Fragen. Aber im Endeffekt waschen sich die Füße. Das ist normal. Juda hat Bruderliebe mit Simeon. 2. Petrus 1, Vers 7 ist interessant. Es wäre eine Botschaft für sich, aber es ging zu weit. 1, Vers 7. Aber die Gottseligkeit in der Gottseligkeit, aber die Bruderliebe in der Bruderliebe, aber die Liebe zu allen Menschen. Das ist eine Folge aus einer geistlichen Haltung, wenn man den geistlichen Weg geht. Ich sage immer, 2. Petrus 1, Vers 3 bis 8 ist Hochhaus Gottes. Das sind die ganzen Stockwerke, wo du siehst, wie sich das eine nach dem anderen entfaltet. Und das siehst du, wie mittendrin die Bruderliebe gebiert. Wie es normal ist für wahre Gläubige. Das ist bei Simeon und Juda. Und wenn wir jetzt in unseren Text reingehen, dann muss ich sagen, jawohl, ist ein Problem. Guck her, du hast Juda, absolut geistlich Gesinnte. Du hast Simeon, du hast Brüder, die miteinander kämpfen. Sie greifen dir an und sie greifen Zephat an. Was heißt die Stadt Zephat? Zephat bedeutet Ausschau oder Verbannung. Man könnte auch sagen, Ausschau, Vorwitzigkeit und Verbannung, beides. Es ist interessant, was hier für eine Parallele gibt in Apostelgeschichte 19, 18 bis 20. Viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele von denen, die vorwitzige Künste, und das ist was Interessantes, das geht in Richtung Okkultismus, getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge, so wuchs das Wort des Herrn mächtig und gewann die Oberhand. Das heißt, Juda und Simeon greifen eine Festung des Feindes an, diese vorwitzige Dinge, diesen okkulten Randbereich, den greifen sie radikal an. Ich sag's mal, lass mich einfach ehrlich sein. Aber wenn du über den Turm der Konstanze liest, über die Kämpfe der Reformation, dann ist es halt trotzdem letztendlich eine Schande und eine Sünde, wenn hier eine der führenden Schwestern dann letztendlich so weit kommt, dass er den Nostradamus liest. Wir Gläubige, wir haben nicht auf die Prophezeiungen der dritten Botschaft vor was ich was, von Luther oder von sonst was. Es ist alles letztendlich genau solche vorwitziges Zeugs, es ist alles okkulter Randbereich. Mit dem haben wir nichts zu tun. Gar nichts. Wenn du mich fragst, in welchem Sternzeichen bist du geboren, dann sage ich, ich bin im Bett geboren, nicht im Sternzeichen. Das sage ich nicht immer, ich bin kein Sternzeichen geboren, ich bin im Bett geboren. Ich könnte ruhig sagen, ich bin im Bett geboren, nicht im Sternzeichen. Und diese vorwitzige Künste, dieser okkulte Randbereich, ist viel gefährlicher, als man glaubt. Und dann liest man nur Stradamus und sagt, oh, das kommt mit der biblischen Botschaft überein. Und das ist trotzdem vom Teufel. Die Wahrsagemagd hat in Philippi in Apostelgeschichte 16 geschrien, die sind Diener des lebendigen Gottes. Hat das gestimmt? Natürlich, und wer war der Sender der Botschaft? Der Teufel. Wisst ihr, und jetzt sagt er hier, dieser Vorwitz, dieser okkulte Randbereich, der wird von Juda und von Simeon radikal erobert. Das ist ein Zeichen von wahren Gläubigen, dass sie diese Bereiche in ihrem Leben ausrottet. Ist euch was aufgefallen bei dem Text? In dem Moment, wie sie das tun, verbrennen sie diese Bücher und diese ganzen Mittel, es wird verbrannt, wird radikal aufgeräumt. Und der Wert war 50.000 Silberlinge. 50, die Zahl des Heiligen Geistes. Pentekoste. 1.000, die Zahl des Segens Gottes. Wenn man das tut, da steht immer so in 50.000, Silber, Bild fürs Wort Gottes. Das ist jetzt natürlich höchste Symbolik. Aber da bricht dann, wenn man so vorgeht, bricht dann durch 50, durch die Wirkung des Heiligen Geistes, 1.000, die Segenslinie Gottes neu im Leben der Gläubigen durch. Da bricht die Segenslinie ganz neu durch, wie durch Silber, durchs Wort Gottes. Da brechen die Gläubigen auf in eine neue Erweckung. Das ist mal von letzter Bedeutung. Ihr müsst nämlich sehen, Offenbarung 21, Vers 8 sagt, das ist Verbannung. Wenn man in diesen Zaubereibereich geht, das ist lebensgefährlich für Gläubige. Das ist okkult, das ist im Teufel sein Gebiet. Das ist lebensgefährlich. Und aus dem Grund sagt auch Apostelgeschichte 26, Vers 18, was hier geschah in Kapitel 19 und was Juda und Simeon auch realisiert hatten, dort heißt es, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt des Satans zu Gott, dass sie Vergebung der Sünden und ein Erbteil unter den Geheiligten empfangen durch den Glauben an mich. Radikale Wegwendung, radikalste Wegwendung von diesen okkulten Linien. Absolute Trennung. Das ist Zeichen von Erweckung, das Zeichen von wahrer Bekehrung, das Zeichen von Juda, das Zeichen von Simeon. Da räumen wir auf. Lasst mich einfach mal sagen, die unendliche Geschichte, Herr der Ringe, Tolkien, lauter so Grusch, das ist alles solcher okkulter Randbereich. Es gehört raus. Gehört einfach raus. Wissen Sie, da muss man als Gläubiger muss man vorsichtig sein. Es gibt auch Dinge, ich habe zum Beispiel, ich bin, wo ich wirklich zum Glauben kam. Ich war so radikal, dass ich sogar in Lexika mit der Schere habe ich sogar bestimmte okkulte Symbole rausgeschnitten. Ich habe sogar teure Bücher habe ich verschandelt, indem ich alles rausgeschnitten habe. So weit würde ich halt nicht mehr gehen. Weil, ich sag's mal vorsichtig, man kann als Kind mit dem Bade ausschütten und übers Ziel hinausschießen. Aber da, wo eindeutig okkulte Linie da ist, dann müsste ausgerottet werden, mit Stumpf und Stiel, radikal. Radikal. Und dann bricht diese Linie Gottes neu durch. Was hat die hier gemacht? Warum ist das so gefährlich? 1. Korinther 10, 20 bis 22. Man darf nicht missachten, warum das so gefährlich ist. Und nochmals, Geschwister, ich zeige es nachher nochmal. Das hat mit Juda und Simeon zu tun. Dort heißt es, nein, aber dass sie das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Da steht das Wort Verschlachtopfern. Das heißt, da wurde Gottesdienst wie in Israel vorgetäuscht. Da steht Schlachtopfern wirklich. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft der Dämonen geratet. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht am Tische des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen, sind wir stärker als er. Und das sagt die Bibel ganz klar. Du kommst durch diese Okkultlinie in Gemeinschaft mit den Dämonen. Du opferst im Prinzip dem Teufel, ohne es zu wollen. Da gibt es bloß als radikale Abkehr. Radikale Abkehr. Die Bibel sagt, es wird auch am Herrn sein Gericht herausfordern, wenn man Gott zur Eifersucht reizt durch solche Dinge. Und da kommt dann das Gericht Gottes über die Gläubigen. Und jetzt sieht man etwas. Wenn man nochmal zurückgeht im Geist, du hast eine Zeit, wo der Abfall beginnt, du hast mittendrin die wahren Gläubigen, Juda und Simeon. Sie hat im Zentrum eindeutig der Herr Jesus. Sie hat im Zentrum die Erlösung, das Blut Jesu. Sie hat im Zentrum, dass der Jesus der Herr ist. Es geht von diesem Esel, vom stellvertretenden Opfer, von der Gerechtigkeit Gottes. Der Jesus ist ihr Herr, er ist ihr König. Es kommt alles von ihm, durch ihn. Und es geht alles zu ihm. Das heißt, sie haben das totale Zentrum, der Herr Jesus. Sie erwartet alles von ihm, alles aus der Erlösung. Und sie geht mit dieser Gesinnung hin und räumt jede klar erkannte, widergöttliche Linie in ihrem Leben einfach weg. Die löschen die aus. Jeden okkulten Einfluss. Sie erwartet keine Zukunftsperspektive oder Prognose von anderen. Man darf sich nicht darüber täuschen, wie gefährlich das alles ist. Und da siehst du, diese wahre Gläubige, diese zwei Stämme, die sind geboren worden und sind letztendlich so wahre Gläubige, weil sie alles das hatten, was ich vorher gezeigt habe. Und aus dem Grund, als der Herr war mit Juda, sodass sie das Gebirge eroberten. Sie haben das Gebirge erobert. Vorher hat sie aber Gaza erobert. Und Gaza heißt die Starke. Das lässt du mal nach in Epheser 6, Vers 10. Es gibt dann keine Macht der Welt, die ein Gläubiger dann letztendlich blocken kann. Dann ist die Kraft Jesu Christi im Leben eines Gläubigen, wenn er so wie Juda ist, dann ist im geistlichen Bereich, gibt es nichts, was ihm widerstehen kann. Da brauchen wir auch keine Angst mehr vor Okkultismus, da haben wir keine Angst mehr vor dem Teufel. Wisst ihr, man benimmt sich nie gegenüber Finsternismächte ungebührlich. Das ist auch wieder ein Zeichen vor Abfall. Aber man hat keine Angst, indem man dauernd die Angst schläft, dass der Teufel etwas tut. Man ist sich bewusst, ich bin unter dem Schutz Jesu Christi, der Stärkere hat den Starken besiegt, nämlich der Jesus, ich bin unter seinem Schutz, ich bin in ihm. Und ich bin letztendlich auch in der Lage, starke Festungen des Teufels in meinem Leben zu erobern. Es geht. Ich kann starke Festungen erobern. Das nächste, was er erobert, ist Askalon. Das ist übrigens interessant, das ist alles im Gebiet der Philister. Gaza, Askalon, Ekron, alles Philister. Askalon heißt Feuer der Schande. Und ich sage es euch ganz ehrlich, die Burg habe ich bis heute noch nicht ganz erobert. Das ist aber, wo die steht. Ihr habt alle dabei heute. Jakobus 3, Vers 5. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Auch ist die Zunge ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Familienkreis oder das ganze Umfeld in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Und er erklärt und sagt, alles kannst du zählen, man wirst die Zunge nicht. Das ist Askalon in Reinkultur, das ist dieses Feuer der Schande. Wisst ihr, ich bin ja auch mit dem Mund schneller, wie ich sag's mal, mit allem anderen. Und das war hochinteressant, ich habe jetzt wieder Sprüche gelesen in der Stille Zeit oder lese noch. Und ich habe dann so gar nichts gedacht und dann plötzlich kam, das ist ja so, wenn du schnell bist mit der Zunge und man redet über was, dann bist du blitzschnell dabei. Plötzlich kam die Aussage in die Sprüche, selbst ein Narr wird für weise gehalten, wenn er schweigen könnte. Und ich denke, hoppla. Sollte etwa, wenn du manchmal so schnell mit der Zunge bist, das dir gar nicht zu deinem Vorteil gereichen, oder sollte dir etwa glauben, dass du ein Narr bist? Es ist das Feuer der Schande. Wir müssen auf unsere Zunge aufpassen. Und das ist Juda mit seiner Gesinnung und Simeon. Die erobert auch den Bereich der Zunge. Das heißt, die lernt ihre Zunge zu hüten. Die lernt auch die starken Festungen bei sich selber niederzureißen. Die lernt ihre Zunge zu hüten. Und dann kommt Ekron. Das ist eine ganz, ganz, ganz heiße Sache, Ekron. Ekron heißt Entwurzelung. Geschwister, und die Entwurzelung oder alles, was mit wurzelmäßigen Dingen zu tun hat, spielt der Bibel eine Riesenrolle. Ich lese uns mal Jesaja 37, Vers 31. Was von dem Hause Juda entronnen, merkt ihr, Juda, was von dem Hause Juda entronnen und übrig geblieben ist, das heißt die Überwinder, die Echten, die davonkommen, die wirklich durchkommen, wird fortan unter sich wurzeln und über sich Frucht tragen. Wenn er jetzt 1. Korinther 3 ab Vers 11 ansäht, dann sieht er, dass wir wurzeln in Christus. Und je mehr Mensch in Christus Wurzeln fasst, je mehr bringt er Frucht hervor. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Man bringt Frucht hervor, wenn man wurzelt. Und mit das, was ein Gläubiger bekämpfen muss, ist die Entwurzelung. Dass er woanders seine Stärke entwickelt als im Herr Jesus. Dass er woanders seine Kraft herkriegt als vom Herr Jesus. Er muss immer mehr lernen, in Christus zu wurzeln. Wenn er Matthäus 13, 21 ansieht, dann sieht er warum. Das heißt es. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendig. Wenn nun Trübsal oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er alsbald Anstoß. Die Wurzel ist entscheidend, wo ein Gläubiger letztendlich seinen Weg zieht. Das ist auch entscheidend. Die Wurzel muss erst einmal bei Wiedergeburt wirklich gelegt werden, dass eine Wurzel gelegt ist. Und dann muss ich wurzeln. Dann muss ich festbleiben in Christus. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und ich sage nicht, dass man stur sein soll, dem, der man sich nichts sagen lässt. Aber die Bibel sagt, es ist Gnade, wenn das Herz befestigt wird. Es ist Gnade, wenn das Herz befestigt wird. Wisst ihr, man kann sich nicht vor jedem Winterleere umhertreiben lassen. Darf ich mal was sagen, einfach um euch zu zeigen. Ich hoffe nicht, dass ich euch Verwirrung bringe. Löscht es wieder, aber ich möchte euch nur mal zeigen. Wenn man immer so tut, wie alles klar ist. Wenn dann die Gläubigen kommen und so großartig erzählen, dass alles klar ist. Dann kannst du sie ja fragen und sagen, ja, dir ist alles klar in der Bibel. Ja, ja. Du musst sagen, mir ist nicht alles klar, ich folge mal Jesus, aber mir ist bei weitem nicht alles klar. Dann kannst du mal fragen und sagst, sag mir mal den Unterschied zwischen dem siebenfachen Gottesgeist, zwischen dem Heiligen Geist,
zwischen Geist Jesu Christi, das wird schon schwierig. Zwischen Geist Gottes, das sind schon vier. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, der Geist Jesu Christi, der siebenfache Gottesgeist. Und dann erklär mir, was heißt zum Beispiel, dass nur der Heilige Geist weiß, was in Gott ist jetzt. Und dann siehst du plötzlich, dass gar nicht alles klar ist. Aber jetzt kommt das Interessante. Wenn jemand in Christus gewurzelt ist und ein befestigtes Herz hat, dann spielt es keine große Rolle für ihn. Dann sieht er, dass die Bibel immer vom Gleichen redet, nämlich von der Offenbarung durch den Heiligen Geist in verschiedenen Spielarten, sieht aber, dass das gar kein Problem ist, wie der siebenfache Gottesgeist arbeitet, warum das ein siebenfacher und kein neunfacher Gottesgeist ist und kein dreifacher Gottesgeist. Dann sieht er nämlich etwas, wenn er in der Bibel liest, dass dieser siebenfache Gottesgeist, nämlich der Heilige Geist, nämlich der Geist Jesu Christi und der Geist des Vaters immer nur ein Ziel hat und ein Thema, und das Thema ist Jesus allein. Johannes 16, Vers 7 bis 14. Dann ist das keine Frage mehr. Dann wird dein Herz befestigt in Christus und du sagst, Hauptsache der wirkt. Wie, ist egal. Dann komm zur Ruhe. Der Unbefestigte fängt dann an, sich über diese Frage so lange den Kopf zu zerbrechen, bis er verwirrt wird. Sondern dann sieht man eher, der Heilige Geist hat immer nur ein Ziel. Jesus allein. Und dann geschieht auch keine Wurzelung. Dann geschieht immer mehr Vertiefung in Christo hinein. Ihr begreift. Hätte auch andere Beispiele nehmen können. Könntest hunderte nehmen. Und was jetzt wieder bei denen ganz interessant ist, die zwei, die räumen auf. Die zwei sind in Christus gewurzelt. Die zwei hat ihre Zunge im Griff. Die zwei besiegen den starken Gegner, ihre stärkste Festung in sich selber. Das heißt, und sie erobern das Gebirge. Was ist Gebirge? Das Gebirge ist die Stätte der Offenbarung Gottes. Jetzt sind wir einfach mal ein Gebirge. Ich könnte das Gebirge Golgatha zeigen, aber es ist euch klar, was dort geoffenbart wurde. Aber dass ihr seht, was auf dem Gebirge geschieht. Und damit behaupte ich wiederum, dass die Bibel in der Tiefe immer nur von Jesus redet und von nichts anderem, auch wenn es versteckt ist. Matthäus 17, Vers 18. Der Berg der Verklärung. Und dort heißt es ganz einfach, wenn man das Gebirge erobert, und habe ich jetzt einen Tippfehler? Ich glaube, ich habe einen Tippfehler. 17, Vers 18. Ja, ist ein Tippfehler. Du musst 8 heißen, nicht 18, Entschuldigung. Dass sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Wenn du den Berg eroberst und das Gebirge, dann siehst du nichts als Jesus allein. Wenn auf dem Berg offenbart sich der Herr Jesus. Wer sich um Sinai offenbart, wo Gott sichtbar wurde, der Herr Jesus. Wer sich auf Golgatha offenbart, der Herr Jesus. Wer sich auf dem Berg der Verklärung offenbart, der Herr Jesus. Wer sich auf dem Berg der Seligpreisung offenbart, der Herr Jesus. Es ging so weit, dass die Philister sagten, es ist ein Gott der Berge, des Gebirges. Wenn sich Gott nämlich da unten auf die Berge offenbart. Und da siehst du, sie erobern die Offenbarung. Das heißt, Jesus Christus wird für sie reell. Du begreifst, dass es im Endeffekt in der ganzen Bibel nur um den Jesus geht, um nichts anderes. Jetzt könntest du sagen, wunderbar, lass uns Juda sein. Sag ich auch. Eigentlich. Lass uns Juda sein. Aber gibt es ein Problem? Wisst ihr, Gott macht es so, dass halt den Gläubigen nicht übermütig wird. Es gibt trotzdem eine Niederlage. Und es wird den perfekten Gläubigen nie geben. Und ich lache jeden ins Gesicht aus, der mir sagt, dass er mit der Sünde nicht mehr zu kämpfen hat und dass er absolute Sieg hat. Das gibt es nicht. Wir predigen nicht die Niederlage, wir predigen den Sieg in Christus. Aber es gibt nicht den Dauerzustand, so wie es in Jonathan Paul gesagt hat, dass er jahrelang, ich glaube 8 Jahre lang, sein alter Adam nicht mehr gesehen hat. Darum hat die Brüder auch gelacht und haben innerlich, haben gefeixt und gesagt, aber wir haben ihn gesehen. Das ist doch klar. Ich denke, wunder, wie geistlich ich bin. Und die andere sagt, guck mal her. Das ist doch das Problem, dass ich selber gar nicht beurteilen kann, sagt der Paulus. Ich kann mich selber nicht beurteilen. Ich bin mir nichts bewusst, aber dadurch nicht gerechtfertigt. Das heißt, es ist immer die Gefahr der Niederlage, auch bei so einer sieghaften Linie. Jetzt müssen wir Gläubige lernen, mit der Niederlage zu leben, umzugehen. Und die Niederlage nicht als Niederlage stehen zu lassen, sondern in den Sieg zurückzugehen. Und dann hast du Juda. Okay, hier ist etwas. Aber das ist etwas dramatisch. Eigentlich dramatisch, wenn du es so nimmst.
Aber die Bewohner der Ebe vermochten sie nicht zu vertreiben, denn sie hatten eiserne Wagen. Ist ein eiserner Wagen von Gott ein Problem? Was? Wisst ihr, was hier kommt? Was ganz einfach. Die menschliche Linie. Plötzlich kriegen sie Angst. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal überlegt haben. Die haben das mal durchdacht, was es heißt, barfuß gegen einen eisernen Wagen zu kämpfen. Ich weiß schon, was das heißt. Der eiserne Wagen hat so Sichle teilweise drin, da kriegst du menschlich schon Angst. Aber hier ist was passiert. Genau das gleiche wie beim Petrus auf dem See. Er hat auf die Welle gesehen, statt auf den Herrn. Und hier haben sie auf der eiserne Waage gesehen, als auf den Gott der Berge. Sie haben den Blick nicht zu den Bergen gerichtet. Wie heißt es im Psalm? Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Von Gott, nämlich vom Berg, von der Offenbarung, von Herrn Jesus. Sondern sie haben ihre Blicke auf die eiserne Waage gerichtet. Dann ist genau das gleiche passiert wie beim Petrus. Der Petrus ist gesunken und die haben eine Niederlage gekriegt. Sie haben nicht mehr auf Gott vertraut, sondern sie haben hier den Kampf gesehen. Und dann kommt die Ebene. Wisst ihr, wo das geschieht? In der Ebene. 1. Mose 13, Vers 12. Wisst ihr, was die Ebene heißt, biblisch? Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten der Aue oder der Ebene und zeltete bis nach Sodom hin. In der Ebene ist Sodom. Der Ebene ist Gomorra. Ebene ist in der Regel ein Bild für Lot. Wisst ihr, wer Lot ist? Der Stärke teilt den Herzens. Den hat Gott gerettet wie durchs Feuer. Durch Abraham gerettet werden müsse oder gepettelt werden müsse oder geistlich geführt werden müsse. War eine Person, die äußerst kritisch war. Und am Anfang war er noch nur in der Aue. Bei Sodom, am Schluss ist er im Tor Sodoms kommt, am Schluss haben wir gestohlen. Da kam in Knechtschaft. Das ist typisch. Wisst ihr, und so fängt es an. Wenn man nicht mehr auf den Herrn vertraut, nicht mehr alles von ihm, durch ihm und zu ihm sieht, wenn man andere Dinge sieht, wenn man auf andere Dinge guckt, dann geht man in die Ebene, dann kommt die Niederlage, dann kommt die Abhängigkeit, dann letztendlich passiert genau das gleiche wie bei Lot, dann schält das Fleisch langsam ein. Und dann kommt Galater 5, 19. Das könnt ihr in Ruhe lesen, da hat es schlimme Dinge, da hat es weniger schlimme Dinge, es ist trotzdem alles gleich Fleisch. Ehebruch, Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft. Das können wir sagen, bis zu dem Punkt, niemals ein klarer Gläubiger. Ist klar. Was ich halte nicht für normal, dass ein Gläubiger sowas tut, dass man uns richtig versteht. Die, wo das predigt, denen kann ich jetzt schon sagen, dass sie den Abfall in ihre Gemeinde hineinkriegen. Ein normaler Gläubiger tut sowas nicht. Aber, wisst ihr, was ein normaler Gläubiger tut? Das ist halt das Drama. Das nächste, Hader. Eifersucht. Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Spaltungen, Neid. Mord tut er wieder nicht. Trunkenheit ist auch normal für einen Gläubigen. Gelage auch nicht. Aber wisst ihr, so dazwischen, die kleinen fleischlichen Dinge, das sind die kleinen Wagen. Der Philister, die umeinander fahren bei den Gläubigen. Das sind die eisernen Wagen. Wo man dann nicht mehr auf Gott vertraut, sondern sich im Fleisch ausliefert, sich gehen lässt und dann kommen letztendlich diese kleinen Dinge zurück. Und Jakobus hat hier nochmal ganz scharf davor gewarnt. Jakobus 3, Vers 13 bis 18. Er sagt hier, wer ist weise und verständig unter euch? Das steht wörtlich in euch. Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in euren Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben stammt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Streitsucht regieren, ist Unordnung und jedes böse Ding. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, friedsam, gelinde, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, nicht schwanken, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden gesät, denen die Frieden machen. Botschaft für Sie. Der Friedebringer Jesus bringt ihnen der Friede, sie sind nicht schwankend, wollte was von vorher, stabil in Christus. Aber mittendrin dieser Block. Jetzt müssen wir einfach etwas ganz einfach feststellen. Auch in einer Zeit, wo Gläubige noch glasklar vor Gott stehen, wo viele in den Abfall gehen, wo man aber immer noch die Segenslinie eines Judas sieht, ist auch ein Juda und ein Simeon immer wieder in der gleichen Weise gefährdet durchs Fleisch. Durch das Vertrauen auf sich selber, durch die kleine Fleischlichkeit, wo man der Herr nicht mehr als eins und alles braucht, sondern wo man weggeht. Und wenn man das macht, dann kommt das Fleisch automatisch zurück. Und Geschwister, ich sage es jetzt, das sieht man nicht. Das ist samenmäßig gelegt. Juda hat diese eiserne Waage nicht vertrieben. Benjamin vertreibt die Jebusiter nicht. Manasse vertreibt die Einwohner von Bethshea nicht. Und so geht es weiter, da wird nicht vertrieben, nicht vertrieben, nicht vertrieben. Ein kleiner Fuchs, wieder ein kleiner Fuchs und nochmal ein kleiner Fuchs. Alles kleine harmlose Dinge. Aber als Ganzes wird es dann im Lauf dieses Buches der Richter zu einer Bombe, die dann spätestens bei Benjamin, bei der fast völligen Ausrottung eines Stammes, explodiert. Wisst ihr, das fängt im Kleinen an. Das ist das, was man hier bei Juda lernt. Auch wenn noch alles im Säge ist. Auch wenn noch alles im Sieg ist, aber noch herrliche Gemeinschaft ist, wenn man noch Jesus allein im Mittelpunkt hat, wenn man noch wirklich als wahrer Gläubiger Gott dient, Geschwister, seid vorsichtig. Sobald wir beginnen, vom Herrn wegzublicken, aufs Fleisch zu gehen und das Fleisch laufen zu lassen, kommen die eisernen Wagen. Und wenn einmal dann eine Masse von solchen Niederlagen da ist, wenn man immer mehr Einwohner des alten Landes nicht vertreibt, dann irgendwann hast du im Volke Gottes so eine Masse von alten Einwohnern, dass du dich ernstlich fragst, bist du jetzt eigentlich noch im Volk Gottes oder bist du bei den Kanaaniter? Und dem steuern wir ja mit Riesenschritten entgegen derzeit. Und gerade in der Phase ist es für Juda und Simeon von letzter Bedeutung, sich von diesen Dingen zu enthalten. Weil Juda ist im Buch Jeremia dann am Schluss auch so weit, das schöne, liebe Juda ist am Schluss auch so weit, dass er Sünde mit der eisernen Griffel ins Herz geschrieben war. Das darf man nicht vergessen. Auch Juda macht einen Abschied. Gut, dann hinterher, Gott kommt zum Ziele. Aber ich möchte nur zeigen, auch gesegnete Linien des Evangeliums sind gefährdet durch Fleisch. Wir müssen nicht nur das, was Juda hatte, halten, sondern müssen auch das rigoros ausrotten. Wir dürfen uns nicht leisten in diesen Phasen des Abfalls. Sonst gehen wir den Weg, den wir jetzt leider, sage ich mal, im Lauf, so Gott will, der nächste Woche und Monate sehen werden, wie es systematisch bergab geht. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Und Herr Jesus, ich möchte einfach danken, dass du, der du aus dem Stamme Juda bist, für uns diese große Erlösung vollzogen hast, dass wir von dir, von deinem kostbaren und teuren vergossenen Blut alles erwarten dürfen, für unsere Schwachheit, für unsere Verkehrtheit, auf das du zum Ziele kommst. Dass letztendlich, Herr Jesus, du König unserer Herzen sein willst und deine Erlösung in uns realisieren. Und dass wir auch nicht auf eiserne Waage zu sehen brauchen, sondern nur auf dich. Und dass wir so den Starken bezwingen werden. Da auch das Stärkste in uns, die stärkste Bindung wird fallen. Dass wir selbst unsere Zunge zügeln können. Und dass wir so gewurzelt bleiben dürfen in dir. Gib uns einfach Gnade. Gib uns Gnade hier wahrhaftig. Letztendlich ein wirklicher Gläubiger zu sein, der dir dem lange folgt, wohin es geht. Dafür danke ich dir. Amen. Amen.